Vielen Dank, Liebling. So, ich habe auch alle unsere Online-Zuschauer mit dabei. Schön, euch zu sehen. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu Hause. Einmal mehr. Halte Stand ist der Titel von heute. Wahrscheinlich sind deswegen so viele gekommen. Das ist eine wichtige Predigt für diese Zeit, ohne Frage. Eine Zeit, wo viele wanken, wo viele schwanken, wo seltsame Dinge sich entwickeln, sogar in Gemeinden, wo wir sagen, wir halten Stand. Wir wissen, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt, nichts Neues, das Reich der Finsternis, nennt die Bibel das eine, das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist das andere, dem wir angehören oder die meisten von uns hier und viele auch die zuschauen oder das irgendwann sehen werden, werden sagen, jawohl, da bin ich Teil von, das ist mein Heimat. Gebiet, Reich Gottes, mit dem Kopf da oben, mit den Füßen auf dieser Erde, so leben wir ja in dieser Welt noch. Und lass uns mich zwei Bibelstellen nehmen. Wir werden einige Bibelstellen haben, also es lohnt sich durchaus, heute mitzuschreiben oder eure Bibel aufzuschlagen an der Stelle. 1. Johannes 5,19, hier steht, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Ziemlich klare Teilung, würde ich sagen. Die aus Gott und alle anderen befinden sich im Bösen. Nicht, dass sie böser sind als die anderen, aber noch nicht gerettet, noch nicht befreit von ihrer Schuld, wie die, die mit Gott sind, die ja vorher genau da waren, wo die anderen auch sind, richtig? Keiner ist besser als der andere, aber geretteter, das geht. Wobei wir dafür wenig tun können, wir können es nur annehmen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir immer wieder dazu einladen und daran erinnern. Eine zweite Bibelstelle, Epheser 2, 1 bis 3. Euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen. Das Übelste, was wir tun können, ist stolz zu sein, dass wir ja jetzt Kinder Gottes sind, dass wir ja jetzt gerettet sind. Das Beste, was wir tun können, ist dankbar zu sein dafür, weil dafür gibt es Tausende von Gründen. Aber stolz zu sein, hieß ja, ich hätte was damit zu tun. Ich könnte mir da irgendwie was verdienen mit. Das geht nicht. Gnade ist unverdiente Gunst. Du kannst dir die Rettung nicht verdienen. Niemand von uns konnte das und trotzdem haben wir sie bekommen, weil irgendjemand uns davon erzählt hat. Vielleicht hörst du jetzt gerade oder irgendwann in Zukunft diese Predigt und hörst das erste Mal, was ich kann wirklich hier schon wissen, ich bin gerettet. Ich bin nach diesem Leben safe. Ich komme in den Himmel und nicht in den anderen Ort? Ja, so sieht's aus. Das ist nämlich das andere Reich. Wir alle werden geboren, physisch geboren in das Reich der Finsternis sozusagen, in eine gefallene Welt. Das sehen wir an allen Ecken und Kanten, dass unsere Erde ein Ablaufdatum hat wegen Sünde. Gefallen in vielerlei Hinsicht. Aber da will ich gar nicht so viel drüber sagen. Das würde uns jetzt traurig machen, das möchte ich nicht. Ich glaube, wir haben viel, viel mehr Grund, uns zu freuen, gerade in dieser Zeit. Diese beiden Reiche stehen im Kampf miteinander. Und es geht immer nur um eine Sache bei diesem Kampf, nämlich um die Zukunft einzelner Menschen. Weder für den Teufel noch für Gott bist du eine Nummer oder irgendwie sowas, so einer von einer Million oder gibt ein Lied, einer von 80 Millionen. Nein, du bist der eine, du bist die eine und das ist so. Ob du jetzt gerettet bist oder ob du noch auf der Suche bist, Gott liebt dich, Gott ist auf der Suche nach dir und der Teufel genauso, er kämpft um dich, er will dich gerne behalten. Der Herr hat Jesus ans Kreuz geschickt, um den Weg zu bereiten, damit jeder, der ihn findet und ihn annimmt, tatsächlich rauskommt aus diesem Desaster, aus dieser Zwickmühle, wo es kein Entrinnen gibt, außer durch Jesus. Und deswegen ist jeder in diesen Kampf involviert. Die, die es glauben und die, die es nicht glauben. Alle sind Teil davon. Für uns Christen ist es ein zweifacher Kampf. Zum einen, wir halten den Sieg, den Jesus für uns am Kreuz bereits errungen hat. Das heißt, es ist ein Verteidigungskampf. Wir schützen und halten das, was wir geschenkt bekommen haben, wofür wir gar nichts können. Du kannst weder was für deine Gesundheit, noch dass du heute noch atmest, noch dass Sauerstoff in der Luft ist, noch dass du finanziellen Auskommen hast, dass du einen Beruf hast, dass du eine Familie hast oder was auch immer an Gutem in deinem Leben ist, kannst du in der Regel gar nichts für. Weil wenn der Sauerstoffhahn abgedreht wird, ist alles vorbei. Kleines Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Wir wissen, ein kleiner Virus macht gerade ziemlich viel Furore. Ein Gegner, den du nicht mal siehst, wo vor 3 Jahren noch keiner von wusste, dass es den gibt. Ja, das Zweite, was wir aber tun in unserem Kampf, ist, wir bauen diesen Brückenkopf, in den Gott uns hineingestellt hat mit unserer Rettung, wir bauen ihn weiter aus. Indem wir Menschen versuchen, darauf hinzuweisen, Leute, da ist doch Rettung, hier ist ein sicherer Ort. Ja, so, ich weiß nicht, wer diese Zombie-Apokalypse-Filme mag, da gibt's ja auch immer irgendwo so einen sicheren Ort. Wenn man da drin ist, sicher. Und in gewisser Weise ist so eine Art Apokalypse ja längst im Gange. Da draußen ist eine verlorene Welt. Da draußen ist ein Feind, der ist unsichtbar und der ist super gefährlich. Aber der hat kein Anrecht mehr an denen, die gerettet sind. Der kann um mich rumschleichen, der kann mich bedrohen, aber er kann mir nichts tun, weil ich in ihm bin. Naja, also jetzt wäre ein Abend ganz gut. Wir sind ja in der charismatischen Gemeinde. Du darfst durchaus sagen, wenn du das gut findest, du darfst auch den Kopf schütteln, sagst, nee, das glaube ich nicht. Das ist auch dein Recht. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir zu solchen Wahrheiten ganz bewusst sagen, stimmt. Ich habe gerade mein Handy fällt, aber es war nur ein Stift. Gut, Stifte brauchen wir jetzt nicht. Preis sei Gott. Also wir haben diesen zweifachen Kampf, wir verteidigen und wir bauen unseren Brückenkopf aus. Ich denke immer wieder an diesen längsten Tag, die Normandie-Landung, war das irgendwann im April 42 oder? Nee, 44, ja. War das 44? Also es war auf jeden Fall der eine Tag, wo man wusste, jetzt, wenn die es schaffen, den Brückenkopf zu halten in der Normandie-Küste, die Alliierten, dann würde der Krieg in absehbarer Zeit beendet. Und wenn die es nicht schaffen, würde der Krieg noch eine ganze Weile weitergehen. Weil diese dritte Front war damals ganz wichtig. Und so ähnlich ist das hier auch. Gott baut seinen Brückenkopf aus. Der ist nicht mehr ins Meer zurückzustoßen. Funktioniert nicht mehr. Ist vorbei. Seit 2000 Jahren klappt es nicht mehr. Der Brückenkopf ist längst stabil. Er ist mächtig. Mächtiges Bollwerk in dieser Welt. Weißt du, hier geschehen Dinge, da träumt die Welt nur von, was möglich ist. Ich rede nicht nur von AIDS-Heilung und all diesen spektakulären Dingen. Ich rede von inneren Frieden und innerer Freude, die da ist, mitten in Zeiten wie diesen. Ich kann nicht sagen, dass ich zu einer anderen Zeit jemals mehr Freude und Frieden hatte als jetzt. Ja, wie geht das? Ist doch Corona. Und? Ich weiß doch, wer ich bin. Ich weiß doch, in wem ich bin. Und ich weiß doch, wo ich hingehe, wenn das Leben hier vorbei ist. Was soll mir denn ein Virus? Mehr als umbringen kann er mich doch nicht, oder? Und da glaube ich gar nicht mehr dran. Ich glaube, dass Gott mir ein gutes Immunsystem gegeben hat. Wir haben auch noch andere Dinge getan, die jetzt nicht jeder für sich in Anspruch nimmt. Das ist in Ordnung. Und wenn all das hier vorbei ist, dann hebt sich der letzte Vorhang. Leute, das ist eine Wahrheit. Das hat Leute getragen vor 2000 Jahren, als sie an einem brennenden Pfahl elendig verbrannt sind, weil irgendein Kaiser damit seinen Garten beleuchtet hat. Die haben nicht abgeschworen, steht, weil die wussten, das, was kommt, kommt. Der Himmel, den kann mir keiner rauben. Ich möchte, dass wir uns darauf konzentrieren. Wir konzentrieren uns immer oder oft zu sehr auf die Dinge in dieser Welt. Und wir dürfen die Dinge genießen. Gott hat Heilung, Gott hat Wohlstand. All diese Dinge sind wahr. Wir stehen dafür voll und ganz. Aber wenn das alles wäre, würde mir das nicht reichen, um mein Leben darauf zu bauen. Ich baue auf ihn und auf sein Königreich, was hier nur einen kleinen Ausläufer hat in dieser Erde, was in die Ewigkeit und in die Unendlichkeit reinragt. Keine Ahnung, wie riesig und überwältigend es sein wird, wenn wir da sind. Paulus hat den dritten Himmel gesehen, er hat davon geschwärmt. Es hat ihn sein ganzes Leben lang gehalten, eng an Christus zu sein, mitten in römischen Gefängnissen, in Folter, in all denen, in Steinigungen, was der alles erlebt hat. Den konnte keiner mehr auch nur einen Millimeter davon wegbringen, weil er war da. Er hat diesen dritten Himmel gesehen, er beschreibt ihn. Du nicht, wir waren noch nicht da, aber wir dürfen vertrauen, dass hier noch viel mehr zu sehen ist. Ich kenne jemanden, der war schon da. Ich habe auch andere gehört, die schon da waren, die ich nicht persönlich kenne. Und jedes Mal bin ich begeistert und denke, ja, da ist mehr. Ich möchte heute mit euch in das erste Kapitel schauen vom Jakobusbrief. und möchte uns da ein paar Sachen ableiten, die uns zeigen, wie wir standhalten können in Zeiten wie diesen. Und ich rede nicht nur von den Zeiten des Virus. Vielleicht hast du gerade eine ganz andere Problematik, eine ganz andere Herausforderung in der Familie oder mit einer Krankheitssituation oder mit einem beruflichen Ding. Es gibt viele Krisen, die gerade in dieser Zeit massiv um sich greifen und die Leute beschäftigen. Und wir als Christen, wir sollten krisenfreie Zeiten haben in der Weise, dass wir jede Krise zu der Chance machen und Gott einladen. Und sagen, Gott, du bist der Herr. Nicht die Krise, nicht ein Virus, nicht eine Pleite, nicht irgendwas. Du hast mich immer rausgeholt, egal wo ich gerade war. Also nach ein paar Jahrzehnten, jetzt wie ich, kann ich das sagen. Wir sind auch durch Krisen gegangen, alle möglichen Arten von Krisen. So, das ist ja auch die Wahrheit. Wir Christen gehen halt auch durch Krisen. Es ist kein perfektes Leben, was wir haben, nur weil wir jetzt Christus angehören, sondern wir werden auch durch dieselben Dinge, müssen wir oft durch, wo die Welt durch ist. Aber wir gehen da anders durch, weil da ist jemand mit uns, weißt du? Und der haut uns raus aus jeder Krise. Er sagt, ich bin bei dir in der Not, und zwar um dich herauszureißen. Er ist nicht bei dir und hält Händchen und weint mit dir. Was manche Christen so im Kopf haben. Ja, liebe Jesus ist bei mir. Nein, er holt dich raus, wenn du es zulässt, wenn du zugreifst. Du sagst, danke Herr, im Glauben nehme ich das jetzt. Ich komme daraus, das ist nicht das Ende. Jakobus war ein interessanter Mann, könnte ich euch einiges drüber sagen. Er war echt sowas wie ein Eremit, so ein very special person. Aber er war eben auch der Halbbruder von Jesus. Dieser Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, der ist mit Jesus aufgewachsen. Der hat ihn als kleinen Bub schon kennengelernt. Schon lange vor seiner Berufung wusste er, wer Jesus war. Und er war am Anfang nicht so begeistert von seinem Messias-Syndrom. Was auf einmal rumgegangen ist, nachdem er seinen 30. Geburtstag hatte und hat dann da verrückte Dinge behauptet, gesagt und getan. Aber wir wissen, er hat zu Gott zurückgefunden. Er hat zu seinem Bruder gefunden als seinem Herrn. Und ich meine, das ist was Besonderes, weißt du. Wenn du mich magst als Pastor und du hörst mich einmal in der Woche und andere fragen, und wie ist der Trümper so, und sagst, ah, das ist ein guter Prediger, der ist ein Mann des Glaubens, das ist nett. Aber wenn dasselbe meine Tochter oder eine meiner Söhne sagt, der jeden Tag mit mir zusammen ist, dann ist das nochmal eine ganz andere Aussage, stimmt's? Ja. Weil die kennen mich im Alltag. Die wissen, wie ist denn der Kerl wirklich? Ist er echt? Ist es ein Fake-Typ oder ist er im Alltag wie im Sonntag? Und das ist, was Jakobus genau wusste. Der wusste, dieser Jesus, der ist real. Das ist ein real guy. Das ist ein echter. Der sagt nicht nur, sondern der meint es so. Und er lebt es auch. Deswegen ist sein Brief für mich immer was ganz Besonderes gewesen. Natürlich ist jedes Wort aus der Bibel gleich wert, aber für mich, nur für mich, war der Jakobusbrief immer eine besondere Aussage. Lasst uns in die ersten drei, vier Verse reinschauen. Wie gesagt, Jakobus 1, lohnt sich das Kapitel heute mal aufgeschlagen zu lassen, gucken wir nochmal rein. Ich lese mal die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, haltet Stand, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten, Jakobus sagt hier, es lohnt sich durchaus, standhaft auszuharren. Denn dann geht's euch gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es mir an nichts mangelt, geht's mir gut. Mir mangelt es nicht an Gesundheit, mir mangelt es nicht an guten Beziehungen, mir mangelt es nicht an Geld, mir mangelt es nicht an Kraft, mir mangelt es nicht an Berufung, nichts an Bestätigung. Das Leben ist schön. Das perfekte Leben, oder? Okay, das hat Gott für uns. Und darauf sollten wir uns einlassen. Also Jakobus fällt hier buchstäblich mit der Tür ins Haus. Ich meine, das ist ein Brief, der nicht nur an eine Gemeinde, sondern an die Christenheit geschrieben wurde, von Jakobus, der damals der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem war. War nicht Petrus, war Jakobus. Jakobus war der Boss. Und er schreibt eben nicht nur erstmal zehn Kapitel lang, wie schön es euch gibt und überhaupt toll und ihr seid so lieb. Und nein, er fängt direkt mit Versuchung an. Im zweiten Satz bereits. Er spricht von dem, was die Christen damals wie heute am meisten beschäftigt, nämlich die Schere, die zwischen Gottes Wort und ihrer Lebenswirklichkeit scheinbar auseinandergeht. Ja, Gott hat doch gesagt, aber warum bin ich krank? Gott hat aber gesagt, warum bin ich arm? Und so weiter. Und er sagt, hey, Krise wird zur Chance, das ist, was er hier sagt. Hey, Krise wird zur Chance. Was machst du mit der Versuchung? Wenn wir weiterlesen, hier, ich lese mal die Verse 13 bis 17, da steht, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemanden. Ohren weit auf. Gott versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Und danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Dass Gott schuld ist an allem Guten in meinem Leben, ist nicht meine Erfindung. Das hat Jakobus geschrieben, lange, lange vorher. Dort, in den Versen. Habt ihr das gehört? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater. Was immer du Gutes empfängst im Leben, mach nie den Fehler, sagt, oh, danke, dass du mir das so gut getan hast. Du bist schuld, dass es mir so gut geht, liebe Ehefrau oder lieber Freund oder lieber Arbeitgeber. Dankbar sein ist gut, aber die Schuld gib ihm. Die Schuld gib immer ihm. Ja, aber der Gott hat doch gar nichts damit zu tun, dass ich die Lohnerhöhung habe. Wer sagt das denn? Die Bibel sagt, er ist schuld an allem Guten. Wenn mir irgendwas Gutes begegnet, ob das ein Geburtstagsgeschenk ist, ob das ein Kuss von meiner Frau ist, ob das ein Kompliment ist, egal was. Er ist schuld, weil es ist was Gutes. So einfach ist es. Das Evangelium ist sehr einfach, wirklich. Es ist wirklich einfach. Man braucht viele Theologen, um das zu verwirren. Also unsere wichtigste Handlung ist es, standzuhalten. Iris hat ja immer das Beispiel, das ist ja eigentlich mein Beispiel, ist Rocky Balboa, der Held meiner Jugendzeit, bis heute mein Vorbild in vielerlei Hinsicht, wirklich. Ich habe viel gelernt von dieser Figur, die ja auch ein Stück weit Sylvester Stallones Anfangsjahre darstellt. Da ist dieser eine Boxer, der kämpft seine Kämpfe, chancenlos, Underdog, und der weiß vor dem Kampf im ersten Film, er weiß genau, er kann nicht gewinnen. Er weiß, er hat es nicht drauf, ich glaube Apollo war der erste Gegner, ihn zu schlagen. Und er nimmt sich nur eine Sache vor. Und das ist für mich der ausdrucksstärkste Moment in dem Film. Er sagt, Edwin, ich habe nur ein Ziel. Ich will einfach bis zum Schluss stehen bleiben. Das war sein persönlicher Sieg. Das war, was er für sich definiert hat. Er wusste, das andere ist im Moment außerhalb seiner Range. Aber stehen bleiben, die Stärke, wusste er, die habe ich. Ich bin ein zähes Stück. Ich kann viel mehr einstecken als er. Ich kann nicht so hart zuschlagen. Ich bin noch nicht so trainiert. Wie auch immer, habe nicht die Erfahrung, die er hat. Aber ich kann einstecken und ich werde stehen bleiben bis zum Schluss. Das ist mein Ziel. Und das Ziel habe ich damals als junger Mann für mich genommen. Gesagt, das will ich. Als Christ will ich stehen bleiben bis zum Schluss. Vielleicht habe ich nicht die größten Siege, vielleicht habe ich nicht die größte Gemeinde, vielleicht habe ich nicht die meisten Wunder, keine Ahnung, aber ich will eins, ich will stehen bleiben bis zum Schluss auf dem Fels, der Jesus heißt. Durch gute und schlechte Zeiten, durch Dinge, die ich verstehe und die ich überhaupt nicht verstehe. Deswegen mag ich Rocky so. Das weiß ich, kann ich. Ich bin ein zäher Hund. Ich halte was aus. Ich kann was einstecken. Ich habe schon einiges eingesteckt in meinem Leben. Und ich stehe immer noch. Und du auch. Jeder von euch hat seine Geschichte. Ihr könntet mir jetzt viele Sachen erzählen, die ihr schon hinter euch habt. Ihr steht immer noch. Und das ist für mich Heldentum. Eine schöne Rüstung anziehen und irgendeinen Feind niedermachen, der schwächer ist, ist kein Heldentum. Das kann jeder. Aber in diesem Leben stattzuhalten und in diesem Leben seinen Frieden und seine Freude in ihm nicht zu verlieren, das ist wow. Das ist für mich das Höchste und Schönste und Größte. Das waren immer die Menschen, die mich am meisten inspiriert haben, Leute, die das hatten. Die hatten kein perfektes Leben, aber die hatten Frieden und Freude mitten in, wirklich, ich habe Leute kennengelernt, die hatten so schlimme Dinge erlebt, wo du denkst, wie kann man danach noch lachen? Und doch haben sie gelacht und haben ihre Freude nie verloren. Und Gott hat Strategien, durch Jakobus für uns. Aber bevor wir uns die anschauen, vielleicht noch eine Masterstrategie, könnte man sie nennen. Nämlich, das ist das Leben im Licht. Wenn du in diesem Leben hier siegreich bleiben willst, musst du vor allem im Licht bleiben. Ich bin jetzt hier im Licht. Ich sehe euch nur so dunkel, aber ihr seht mich gerade. Ich bin im Licht. Und das ist was, was wir geistlich sein müssen. Wenn Jesus das Licht ist, müssen wir in seinem Strahl bleiben. Immer bleiben. Egal was passiert, bleib da. Ein paar Bibelstellen hierzu. Johannes 8, 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Römer 13, 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Licht wird hier als Waffe bezeichnet sogar, nicht nur als ein Ort der Sicherheit und des Schutzes. Und noch ein Vers, 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und jetzt gehen wir nochmal zum 1. Johannes 1, 5 bis 7. Und dass die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und an ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Weißt du, dämonische Mächte können Gläubige nicht beherrschen, die im Licht von Gottes Wort wandeln und Satan keinen Zutritt zu ihrem Leben gewähren. Der Teufel kann gar nichts tun, wenn du es ihm nicht gestattest. Wenn wir im Licht wandeln, werden wir dem Teufel nicht in die Falle gehen. Es wird nicht passieren. Beobachte oder denk an vergangene Dinge. Wenn du irgendwo Schwierigkeiten bekamst, dann war es immer der Moment, wo du außerhalb vom Licht warst. Wo du im Fleisch warst, wie die Bibel das sagt. Du kannst gerettet sein und trotzdem im Fleisch handeln. Gar kein Problem, haben wir alle schon gemacht. Und das sind die gefährlichsten Momente. Und der Teufel wartet nur drauf, wann du es machst, wann du den Schutzraum verlässt, wann du deine eigenen Dinge drehst, wann du vielleicht Sünde lebst, so heimlich und wie auch immer. Er sieht's doch. Es ist die Erkenntnis von Gottes Wort, die uns Licht gibt. Psalm 119 sagt es. Und es ist die Wahrheit seines Wortes, die uns in jedem Bereich freisetzt. Es geht immer ums Wort. Das Wort, das Wort, das Wort. Tatsächlich, die Bibel ist der Schlüssel, um im Licht zu bleiben. Sein Wort in uns, wir in ihm. Und nichts wird uns unmöglich sein. Okay, und jetzt lasst uns dahin kommen, wo ich eigentlich hin will. Nämlich, wie kämpfen wir diesen Kampf Gottes? Wie halten wir Stand? Ich habe 4 Strategien gefunden im Jakobusbrief, im 1. Kapitel. Das erste, das lesen wir ausgiebiger im Epheserbrief, im Epheser 6, Vers 14. Ihr alle wisst, was ich meine, die geistliche Waffenrüstung. Und zwar ist das die Rüstung, die Jesus selbst trug, als er als Mensch auf dieser Erde war. Das heißt, die Waffenrüstung Gottes oder die Waffenrüstung Christi, die wir haben. Es ist nicht ein Duplikat oder ein Imitat, es ist das Original. Weil es ist der Heilige Geist letztendlich, in dem wir bleiben, in dem Licht Gottes, in dem wir sind, in dem wir Dinge tun können, die sonst unmöglich sind. Wenn wir die geistliche Waffenrüstung angelegt haben, keine Angst, die gehen wir heute nicht im Detail durch, das habt ihr alles schon ein paar Mal gehabt. Aber wenn wir die anhaben, können wir Stellung im Kampf gegen den Feind beziehen. Weil Christus ja den Sieg über den Satan längst errungen hat. Deswegen gibt die Schrift uns, den Gläubigen, nur eine Anweisung in Bezug auf geistige Kriegsführung. Und zwar auch hier in Epheser 6. So steht nun, steht da im 14. Vers. So steht nun. Da heißt es nicht, rennt gegen den Feind an, mietet Flugzeuge, klettert auf Berge und macht geistliche Kampfführung, was ja einige tatsächlich tun. Da steht nur, steht nun. Steht still! Da, wo ich euch hingestellt habe. Haltet stand. Der Teufel wird versuchen. Er wird versuchen, dich aus der Gemeinde rauszukicken, wo Gott dich reingerufen hat. Er wird versuchen, dich aus der Ehe rauszukicken, zu der Gott dich berufen hat. Er wird deine Kinder versuchen, von der Familie zu entfremden. All die Dinge. Das ist ein altes Spiel. Er macht es seit Anfang an, der Teufel. Aber wenn du stehst, da, wo Gott dich hingestellt hat, er hat keine Chance. Er kann dich keinen Millimeter bewegen. Im Übrigen, meine Brüder, ich lese Epheser 6, Vers 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeiten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest. Und dann kommt die ganze Waffenrüstung, das spare ich uns jetzt, was wir alles tragen sollen. Wichtige Dinge. Aber feststehen ist der Punkt. Wenn wir das nicht tun, was nützt uns dann die Waffenrüstung, wenn wir damit in die falsche Richtung marschieren, dann nutzt sie uns gar nichts, dann macht sie uns nur unbeweglich. Das Schwert des Geistes ist hier die Sache der Waffenrüstung, die mir besonders wichtig ist. Es ist die einzige Angriffswaffe, von denen Gott überhaupt in der Bibel spricht, geistlich gesehen. Es ist die einzige Angriffswaffe. Alles andere ist Verteidigung. Und das Schwert des Geistes, Geist, das Wort, was hier benutzt wird, wird sonst benutzt oft für Salbung. Man könnte also sagen, es ist das Schwert der Salbung, was wir haben, das Wort Gottes. Und Salbung, was macht Salbung laut der Bibel? Sie zerbricht Jochs. Joch ist etwas, worunter du geknechtet bist, was dich bedrückt, wo du irgendeine fremde Last ziehen musst. Und Gott sagt, die Salbung bricht das Joch. Und wenn du das Schwert des Geistes anwendest, dann zerbrichst du damit das Joch bei dir und bei anderen. Und das macht einen großen Unterschied, ob du mit oder ohne Joch durch dieses Leben gehst. Glaub mir, es macht einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Jesaja 10 sagt es übrigens, die Salbung zerbricht das Joch. Und so zerbricht das Wort Gottes jedes teuflische Joch in deinem Leben. Wir wissen, dass Jesus selbst mit ihr kämpfte, mit dieser Salbung. Es ist sein Schwert. Er war erfolgreich damit. Er hat den Teufel absolut besiegt, 100%. Und es ist immer das geglaubte und gesprochene Wort, wovon wir hier reden, wenn wir das Schwert des Geistes uns betrachten. Okay, die nächste Waffe, die ich euch vorstellen möchte, ist das Blut von Jesus. Es heißt im Kolosserbrief, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und in Offenbarung 12 steht, sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten. Und das waren Märtyrer, das waren Leute, die sind gestorben für ihren Glauben. Das Blut des Lammes heißt nicht, du wirst immer überall King sein, sondern die sind gestorben, aber trotzdem sagt Gott zu ihnen, ihr habt gesiegt. Ja, wie, die sind doch hingerichtet worden. Ja, aber sie haben gesiegt. Sie haben standgehalten dem, was kam. Wir denken immer, die Christen, die sterben um ihres Glaubens, die haben verloren. Jesus sieht das offensichtlich völlig anders. Er sagt, das sind die wahren Sieger. Und die werden in Ewigkeit ihren Sieg feiern. Hallo, gibt uns das zu denken? Wichtiges gilt, dem Teufel zu widerstehen, aber noch viel öfter den eigenen Begierden. Denn am Anfang haben wir ja gehört, was Jakobus gesagt hat. Die meisten versuchen, erstmal, die kommt nie von Gott, zweitens, sie kommt nur hier und da vom Teufel, aber drittens, sie kommt ganz oft von euch selbst. Ihr lasst euch hinziehen durch eure Lüste und so weiter und so fort. So oft kämpfen wir gegen Dämonen und sollten viel mehr eigene Entscheidungen treffen und die festmachen und durchziehen. Und einfach sagen, ich stehe jetzt auf diese Entscheidung. Ich mache das hier nicht mehr oder ich werde das und das nicht mehr sagen und so weiter, was auch immer dran ist. Und ich werde der Sünde nicht nachgeben. Ja, aber das kann ich nicht. Du kannst. Ich kann. Wir wollen es aber nicht immer. Ich sage nicht so ehrlich, Pastor. Meine Bibel sagt, er, wenn ich will, schenkt mir das Wollen und das Vollbringen. Wenn ich nicht will, kann sein, dass ich nie gesagt habe, Gott, hilf mir, ich will das wollen. Das ist nämlich mein Schritt. Wenn ich nicht wollen will, falle ich immer wieder in dieselbe Schlacht, in derselben Schlacht. Oh, preis sei Gott. Okay, nächster Schlüssel zum Sieg, um zu stehen, ist das Gebet des Glaubens. Hier nochmal eine Bibelstelle, Jakobus 1, 5 bis 8. Das war direkt, nachdem er, wie gesagt, von Versuchung gesprochen hat und diese Dinge. Und dass Gott nur gut ist. Jetzt sagt er, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifel ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mensch und steht in allen seinen Wegen. Zweifel hat keine Verheißung, Glauben hat alle Verheißung. Im 16. Vers schreibt er dann Folgendes, der Jakobus. Er sagt, bekennt denn einander die Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Oh, Jakobus gibt uns so coole Sachen mit. Eine erweiterte Übersetzung, die hat Kenneth E. Hagin in die siegreiche Gemeinde so formuliert. Er schrieb zu dieser 16. Vers, das ernstliche, von Herzen kommende, fortwährende Gebet eines Gerechten stellt unermessliche Kraft von dynamischer Auswirkung zur Verfügung. Ah, ich mag die Definition, ich wiederhole. Das ernstliche, von Herzen kommende, fortwährende Gebet eines Gerechten stellt unermessliche Kraft von dynamischer Auswirkung zur Verfügung. Inbrünstiges Gebet. Ja, das ist was anderes als, weiß der Gott, für einen schönen Tag, Amen. Dürfen wir alle drin wachsen, oder? Einige sind Profis hier, ich weiß, aber viele von uns sind hier noch auf dem Weg. Lasst uns geduldig sein mit uns, aber auch weitergehen. Ihr wisst, dass meine Lieblingsbibelstelle Galater 6, Vers 9 ist, die genau das sagt. Die sagt, wenn du das Richtige beständig tust, hast du Erfolg oder eine Ernte. Das Richtige ist immer das, was das Wort uns sagt. Und das Wort sagt, inbrünstiges Gebet. Okay, ja, inbrünstiges Gebet gleich Gebetserhörung. Steht nicht immer genau, wann das so sein wird. Noch nicht immer genau, dass sie so aussehen wird, wie wir wollen. Aber es wird etwas passieren, wenn wir inbrünstig beten. Gut, lass mich zum letzten Punkt kommen. Der Verhaltenskodex eines Siegers. Weil in den Versen 19 bis 26 gibt uns Jakobus eine klare Anleitung, wie ein echter Sieger lebt. Wie Rocky Balboa im Ring stehen bleibt. Wie du und ich in unserem geistigen Kampf stehen bleiben, egal was gerade auf uns niederprasselt. Ich lese die Verse 19 bis 26. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Erster Rat, sei schnell zum Hören. Was meint es? Das Wort. Sei schnell dabei, Gottes Wort zu hören. Durch den Prediger, durch eine Predigt, durch YouTube-Predigen, durch das Wort selbst, was du liest, was du laut aussprichst, sei schnell, das zu tun. Und sei langsam zum Reden, vor allem wenn es um Zorn geht, um schwierige Dinge. Halt's Maul, sagt Jakobus, nicht ich. Nein, Jakobus. Jakobus sagt, ey, ihr Christen, halt's Maul, wenn es nicht um gute Dinge geht. Shut up, wie Amerikaner sagen. Das ist ein guter Rat. Voller Liebe. Wirklich, wir reden viel zu viele Worte im Alltag. Aber hinterher tun sie uns leid. Geht mir wie euch. Aber wir wachsen drin, oder? Wir wissen, Buße, Vergebung, neue Saat und wir kommen raus. Das Zweite, was er uns sagt, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfanget mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu retten vermag. Du kannst vom Geist her gerettet sein in den Himmel kommen und kannst in deiner Seele Höllenqualen haben, weil du weißt, du bist in Sünde gefangen, du bist in unguten Gewohnheiten gefangen, du machst schlechte Worte, du umgibst dich mit Menschen, die dir nicht gut tun und so weiter und so weiter. Du machst es trotzdem, obwohl du genau weißt, der Heilige Geist in dir sagt ganz was anderes. Und deswegen ist hier der zweite Rat, legt ab. Echt, manchmal ist Zeit einfach, ich mache jetzt kein Stück, aber einfach abzulegen. Wir haben manchmal die falschen Klamotten an, geistlich, weißt du. Leg ab, leg Haltungen ab, Handlungen ab. Überfließen von Schlechtigkeit. Ja, mal ganz ehrlich. Das eine oder andere, was du dir vielleicht anschaust, würde genau die Definition haben. Warum schaust du es dir noch an? Überfließen von Schlechtigkeit. Drittens, was er hier sagt, ich lese weiter, ich lese nur sein Wort. Seid aber Täter des Wortes und nicht alleine Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Also Täter des Wortes heißt, wenn ich weiß, was das Wort sagt und ich weiß, was der Heilige Geist in mir so innerlich bestätigt, dann sollte ich das unbedingt tun. Es gibt keinen besseren Rat, den ich für dich habe. Manchmal kommen Leute mit Problemen und mit Ratschlägen und ich frage dann gerne, was sagt denn der Herr dir? Mir? Du bist der Pastor. Was sagt er dir? Das ist viel wichtiger, als was er mir sagt, wenn es um dein Leben geht, oder? Was sagt der Herr dir? Wenn du dir diese Frage stellst, brauchst du in der Regel keine Seelsorge mehr. Weil er spricht gerne. Und er möchte dir Dinge mitteilen, die nur er weiß. Und die für dich die brillanteste Lösungsstrategie überhaupt ist. Auch wenn sie am Anfang nicht immer so aussehen. Alleine Hörer heißt es hier, die sich selbst betrügen. Wenn du nur im Gottesdienst sitzt oder zu Hause oder hörst dir eine Predigt nach der anderen an, aber tust nicht, was Gott dir gesagt hat, betrügst du dich selbst. Das ist, was Jakobus hier sagt. Also Jakobus ist ja so deutlich, würde mir dich das nie wagen, dir sowas zu sagen. Aber Jakobus, den darf ich ja zitieren, gell? Das ist die Wahrheit. Wenn wir Täter des Wortes sind, ist alles gut. Und wenn wir nur Hörer sind, ist gar nichts gut. Wir betrügen uns selbst. Und das Letzte, was er sagt im Vers 26, wenn jemand sich dünkt, das ist eine alte Übersetzung, er diene Gott, also wenn jemand denkt, er diene Gott, und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Wow. Ist das übel? Du denkst, du dienst Gott und machst vielleicht Zeichen und Wunder, aber deine Zunge ist lieblos mit den Geschwistern zum Beispiel. Du redest negativ über andere. Dann heißt es hier, betrügst du dein Herz. Dein Herz ist deine Lebensmitte, ist dein Zentrum. Wenn das betrogen ist, was soll denn da kommen? Was im Herz ist, kommt aus dem Mund raus, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Da müssen wir ans Herz, Herz-OP. Beste, was du machen kannst. Geh zu Gott und sag, Herr, gib mir ein neues Herz. Einen neuen, reinen Geist. Oh, ich wünschte mir, dass wir das öfters beten würden. Es wird anders aussehen, in unseren Reihen und auch anderswo. Ich brauche so eine Herzenstransfusion ab und zu. Und ich merke, mein Herz ist in irgendeinem Bereich bitter geworden oder traurig oder mutlos. Ich sage, Herr, gib mir ein neues Herz. Das haben andere vor mir auch schon gesagt, ich bin nicht der Erste. Es ist gut zu wissen, dass selbst David das gesagt hat. Gib mir ein neues Herz, gib mir ein reines Herz. Hilf mir, ich will das nicht sein, was ich gerade bin. Oder ich will die Schwäche nicht leben, die ich gerade lebe. Ich möchte dir ähnlicher sein. Und Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen und das tun. Ich fasse zusammen, Versuchung ist Teil unseres Kampfes und die kommt bei weitem nicht immer vom Teufel. Wir geben hier ihm oft die Ehre, wo er sie nicht verdient. Wir sollen beständig im Licht leben. Licht ist eine feine Sache. Licht hat was mit Rechenschaft, mit Verantwortung zu tun. Auch damit, sich Menschen anzuvertrauen und sich was sagen zu lassen. Ja, auch das ist Licht. Und wir sollen mit den Waffen Gottes kämpfen. Das ist einmal natürlich die Waffenrüstung Gottes als Ganzes. Da ist das andere aber das Schwert des Geistes, das Schwert der Salbung, das das Joch zerbricht in unserem und im anderen Leben. Da ist das Blut von Jesus, das uns frei macht von aller Schuld. Wo wäre ich ohne das Blut? Wo wärst du ohne das Blut? Wir wären nirgendwo. Und dann das Gebet des Glaubens, dass wir die Dinge aussprechen, die das Wort sagt, dass wir sie uns zu eigen machen, dass wir Zeit mit dem Wort verbringen, dass wir das nicht nur sonntags machen oder so nebenbei und vergessen es wieder und haben wir so viel zu tun in der Adventszeit, ich habe doch keine Zeit, mich auf Gott zu konzentrieren. Dann haben wir was verpasst. Heute ist der dritte Advent. Du hast noch eine Chance. Es ist noch eine Woche, wo du dich einrichten kannst, wo du sagst, Gott, ich will die Zeit auch gerade mich auf dich konzentrieren, auf das, was du in meinem Leben tun willst. Ich möchte einladen für alle, die hier sind und auch die zu Hause sind. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dein Leben zu verschwenden. Und ein Leben verschwenden heißt es, ohne Gott zu leben. Dein Leben zu verschwenden heißt schon hier ohne Gott zu sein und dann in der Ewigkeit an dem Ort zu sein, wo keiner hin will. Und darum laden wir jeden Sonntag ein. Es ist ein Gebet, du bist ein Gebet entfernt von deiner Rettung. Und denk nicht, du bist noch zu jung. Ich habe das damals gedacht mit 20, ich dachte, ich bin zu jung. Ich will erst mal leben und dann, wenn ich alt bin, dann bete ich das. Ich hatte damals keine Ahnung, dass das beste Leben auf mich wartete. Mit Gott. Nicht ohne. Nicht die Sünde war das beste Leben. Mit ihm habe ich die größten Abenteuer erlebt und die großartigsten Dinge. Und wenn du mit ihm leben möchtest und weißt genau jetzt, du bist nicht in dem Status. Ich gucke auch hier online rein. Ich meine euch ganz genauso. Ich weiß nicht, wer zuguckt oder wer das ja auch im Nachhinein noch sieht. Ich bete, dass jeder von euch, der wirklich jetzt ganze Sache mit Gott macht, an seinem Platz aufsteht, wo immer du bist. Steh auf, lass die Leute sehen, du meinst es ernst. In Wiesbaden damals, Maria und ich, wir waren die Ersten hier aufgestanden, wir sind nach vorne gerannt. Das war meine erste Entscheidung, sagen, Gott, ich will dir gehören. So, steh auf, wenn du das möchtest und bete mit mir. Sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Schuld, all meine Bitterkeit, all meine Angst, all meinen Zorn. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Das war das wichtigste Gebet deines Lebens. Und es ist keine Schande, das zweimal zu beten. Ich habe es bestimmt 2000 Mal gebetet. Und die meiste Zeit habe ich es ernst gemeint. Ich will mit ihm leben. Und wenn das deins war heute, sprich mich doch gerne hier nach dem Gottesdienst an oder wenn du zu Hause bist, schreib mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Entschuldigung. Das, was ich noch tun möchte, bevor wir das Abendmahl feiern, ich möchte dir einladen, diesen großen Altar zu nutzen. Die sagen, ja, Pastor, du hast mich gemeint heute, du hast für mich gepredigt. Ich möchte wieder aufstehen und den Kampf wieder aufnehmen. Was auch immer dein Kampf ist. Du weißt, was ich meine, du weißt, was Gott meint. Vielleicht möchtest du den Versuchungen nicht länger nachgeben. Vielleicht möchtest du anfangen, aktiv Worte des Glaubens zu gebrauchen, anstatt das auszusprechen, was ist und was du vielleicht sonst tust und meckern und mosern und keine Ahnung. Und ich möchte dich auch bitten, wenn du sagst, ich habe gar nichts, ich weiß gar nichts, frag doch gerade mal Gott. Gott, was möchtest du mir sagen durch diese Predigt? Was stoß es an in mir? Mach deinen Geist weit auf. Du hast innen drin das Schloss, weißt du, die Tür geht nur so auf, dass der Herr rein kann. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen ansprichst jetzt, dass du deinen Finger auf die Dinge legst, die du heute Morgen angehen möchtest. Und dass du deine Söhne und Töchter herausrufst, heute Entscheidungen zu treffen, die Ewigkeitsrelevanz haben und die in diesem Leben hier so wichtig sind für das, was kommt und das, was du noch tun möchtest, in und durch jeden von uns. Ich danke dir, Herr. Vielleicht können wir ein Lied spielen, irgendwie instrumental ein bisschen was. Und wenn du dich, lass uns alle aufstehen, dann kommen wir leichter aus den Reihen raus. Ist auch für den Kreislauf gesund, die Katholiken machen uns das ja vor, stehen wir mal wieder ein bisschen. Und wenn du raus möchtest und möchtest Gott jetzt mit Gott was klären, wie gesagt, das ist ein Altar, es ist jetzt nicht eine Bühne. Komm, finde irgendwo einen Platz, haltet euren Sicherheitsabstand, alles gut, aber bringt es, legt Dinge ab. Stellt euch vor, es ist ein Altar, wo ihr so ein Viech drauflegt, was jetzt geopfert wird für eure Schuld. Legt die Sünde drauf. Legt die alten dummen Entscheidungen ab, die alten Worte ab. Legt's weg, bevor wir Abendmahl feiern. Wäre doch toll, wenn wir danach hier reingehen können und mit dem neuen, sauberen Geist da reingehen und sagen, Gott, hier, Rocky steht wieder. Ich bin aufgestanden, ich bin nicht liegen geblieben, ich habe mich nicht auszählen lassen. So, komm, mach hier vorne, kannst du vorne mal den Gang freimachen, dass man auch hier durch kann. Genau, soll euch niemand abhalten, jetzt das zu tun, was Gott euch zeigt. Ich weiß einfach, dass hier heute Durchbrüche vorbereitet sind von Gott und dass du etwas lernen wirst über Standhalten, was dir dein Leben lang dienen wird. Kannst knien, kannst stehen, wie auch immer. Nutz die Zeit, lass uns 3-4 Minuten nehmen dafür. Und ich werde kurz hinter euch treten, werde die Maske aufziehen, werde einen kurzen Segen einfach aussprechen. Lasst euch von mir nicht ablenken, ihr seid vor Gott. Und ich habe irgendwo eine Maske. Thank you, Jesus. Ich empfehle euch, den Jakobusbrief mitzunehmen in eure Gebetszeit die nächste Woche. Ihr werdet noch einiges da finden, was ihr genießen könnt. Und das Handout gibt es wie immer mit dem nächsten Newsletter am Donnerstag, glaube ich. Ich wünsche euch jetzt ein gutes Abendmahl oder uns allen, liebe Iris.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.